Ja, ich freue mich richtig, heute hier zu sein. Bevor ich starte inhaltlich, erzähle ich gleich noch ein paar Takte zu mir, damit ihr auch mich ein bisschen kennenlernt. Ich bin heute Morgen auch hier reingekommen, war das erste Mal hier und ein bisschen gespannt, wo ich hier so lande. Und falls ich hier wegrenne und ihr mich nicht mehr hört, weil ich so gewohnt bin, immer rumzulaufen, winkt mir kurz zu, dann komme ich wieder hierhin zurück. Vielleicht halte ich mich einfach fest. Genau, zu mir ein paar Takte. Ich heiße Mechthild mit Nachnamen Friede, wohne hier gar nicht weit weg, auf der anderen Seite vom Kanal, so bin 5 Minuten heute Morgen mit dem Fahrrad hergeradelt. Das war sehr schön. Genau, arbeite bei Wort des Lebens am Starnberger See, bin da als Jugendreferentin zuständig für Jugendfreizeiten und für unsere Freiwilligen, die viele nach der Schule oder nach der Ausbildung ein freiwilliges soziales Jahr bei uns machen. Und da darf ich den ganzen Haufen an jungen Leuten begleiten. Das macht sehr viel Spaß. Genau, bin nebenbei sonst gemeindemäßig im ICF angesiedelt, bin seit 6 Jahren ungefähr jetzt in München, auch schon echt eine ganze Weile, komme eigentlich aus der Nähe von Hannover und genau, bin, wo wir gerade vorhin haben wir in unserer Gruppe darüber geredet, wie wir zum Glauben gekommen sind. Ich erzähle einfach noch kurz von mir, dann habt ihr so ein bisschen Eindruck, komme aus einer christlichen Familie, meine Eltern sind mit uns immer in den Gottesdienst gegangen und ich habe das auch meistens ganz gerne gemacht. Es gab natürlich immer Phasen, wo ich da auch nicht so Lust drauf hatte als Kind, dann war das Wetter schön, man wollte draußen spielen. Aber eine Sache, die für mich immer feststand und ich auch eigentlich nie in Zweifel gezogen habe, dass es Gott gibt und dass er der Sinn meines Lebens ist. Und mit 11 Jahren habe ich irgendwann in der Bibel gelesen, habe gelesen, wer das glaubt, der ist getauft und bin ganz entsetzt zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, warum bin ich nicht getauft? Ich glaube das doch. Dann haben die gesagt, geh mal zur Gemeindeleitung. Dann bin ich mit der Bibel zur Gemeindeleitung gelaufen und habe gesagt, ich glaube das doch, also will ich mich jetzt taufen lassen. Und das war im Nachhinein wirklich eine der wichtigsten Entscheidungen so in meinem Leben. Hat mich dann auch mit 11 Jahren taufen lassen. Hatte dann in meiner Teenie-Zeit eine Phase, wo ich auch viele Freunde hatte, die nicht im Glauben unterwegs waren, mit denen ich auch viel unterwegs war dann und ja, einfach auf so Gemeinde nicht so Lust hatte. Ich habe nicht gezweifelt, dass es Gott gibt, aber es war einfach, andere Sachen waren wichtig. Und ich habe nach ungefähr einem Jahr, wo das so war, in meinem Zimmer gesessen, als ich morgens früh von irgendeiner Party nach Hause kam und habe überlegt, habe gedacht so, okay, was will ich eigentlich mit meinem Leben, was ergibt Sinn für mein Leben? Und hab festgestellt, das Einzige, was Sinn ergibt, ist, oder was meinem Leben Sinn gibt, ist Gott und dafür lohnt es sich zu leben. Und habe gemerkt, mein Leben, wie ich es gerade lebe, passt überhaupt nicht da zusammen. Und da war für mich auch die Taufe, die ich vorher schon hatte, so wichtig, weil ich gemerkt habe, Taufe war für mich so eine Lebensentscheidung. So wie so eine Hochzeit, die man nicht einfach mal über Bord wirft, sondern für mein Leben wichtig. Ich habe gesagt, ich werde das auch nicht einfach über Bord werfen. Ich habe gesagt, Jesus, du musst mein Leben ändern und du musst mir auch Freunde schenken, die mit dir unterwegs sind. Und das hat er gemacht. Ich habe nicht hart danach gesucht, sondern habe 2 Freundinnen gefunden, mit denen ich voll im Glauben auch durchstarten konnte. Und das war für mich eine sehr bereichernde Zeit. Und seitdem bin ich so mit Jesus immer weiter unterwegs, darf jeden Tag coole Sachen erleben und freue mich, heute hier zu sein. Mache gerade mit dem Petko zusammen die Coaching-Ausbildung. Darüber haben wir uns kennengelernt und dann hat er gesagt, hast du nicht mal Lust, bei mir in der einen Gemeinde zu predigen? Habe ich gesagt, gerne. Ich komme gerne vorbei, ich liebe Gemeinde. Das ist wirklich mein Herzensanliegen und auch unterschiedliche Gemeinden kennenzulernen. Genau. Habe mir heute noch Verstärkungen mitgebracht. Der Josef sitzt da vorne noch, der ist in meinem Hauskreis. Genau, ein Freund von mir, der auch nicht hier weit weg wohnt, der hat gesagt, dann komme ich doch auch. Und genau, wir dürfen heute uns gemeinsam einem Thema widmen. Ich habe euch was mitgebracht, was mich sehr begeistert und lade euch dazu ein, als erstes einen kleinen Ausflug zu machen. Einen kleinen Ausflug in das Jerusalem vor ungefähr 2000 Jahren. Stelle vor, du läufst da durch die Stadt, es ist staubig, es wimmelt von vielen Leuten, viele Menschen sind auf der Straße unterwegs, es ist warm, du gehst irgendwie so durch dieses Gedränge raus aus der Stadt, hinauf auf einen Hügel, aber es ist kein schöner Hügel, der jetzt irgendwie einlädt zum Verweilen und Ausblick genießen. Es liegt ein unangenehmer Geruch in der Luft. Irgendwo an der Seite ist ein Graben, du willst da am liebsten gar nicht reingucken. Und dieser Hügel heißt Golgatha. Und ich habe euch mal einfach ein Bild mitgebracht. Das ist jetzt nicht das Bild, aber das veranschaulicht es vielleicht ganz schön, einen Ort, wo ja eigentlich ein Ort der Verzweiflung, ein Ort des Todes, aber ich glaube auch ein Ort, der für jeden von uns eine Rolle spielt. Und ich weiß nicht, wo ihr im Glauben unterwegs seid. Wir haben vorhin schon ein paar Stories gehört von einzelnen Leuten. Und ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist oder nicht, oder vielleicht auch hier sitzt und noch gar nicht so eine Entscheidung getroffen hast, ich glaube, jeder von uns, für jeden von uns spielt dieser Ort eine Rolle. Und im Vorbereiten auch auf diese Predigt ist mir so nochmal bewusst geworden, wie unlogisch das nach menschlichen Maßstäben doch ist. Wir hören davon, Jesus ist gestorben für unsere Rettung und dieser Ort, der eigentlich rein menschlich gesehen, auch in der damaligen Zeit für Tod und Elend stand, wird zu einem Ort der Rettung. Und ich lade dich ein, dich mal in die Menschen damals zu versetzen, die dort waren. Juden, die da waren, die den Messias erwartet haben, die erlebt haben, das Land ist von den Römern besetzt, und die haben den Messias erwartet als ein machtvoller König, der die Besatzer rausschmeißt und ein neues Reich aufbaut. Und dann passiert sowas, Golgatha. Gott hatte einen größeren Plan. Und ich glaube auch, sein Plan ist so oft anders als meine Erwartung, bestimmt auch als deine Erwartung. So oft weiß ich schon genau, ich bete für etwas und weiß, was eigentlich passiert. Und Gott macht die Sachen manchmal ganz anders. Und es braucht dazu ganz viel mehr Jesus und weniger ich, damit ich das irgendwie verstehe. Aber ich will dich einladen heute Morgen, echt dich zu fragen, so, wo hast du gerade vielleicht auch Erwartungen an Gott? In bestimmten Situationen, in bestimmten Beziehungen oder auch für diesen Tag heute, für diesen Gottesdienst, für was auch immer du noch geplant hast heute an diesem Tag, was hast du für Erwartungen? Und das einfach mal Gott hinzulegen, zu sagen, hey Gott, nicht meine Erwartungen, sondern das, was dein Plan ist. Weil Gott hat damals auch schon nicht nur die Unterdrückung von den Römern gesehen und auch nicht nur die Juden gesehen, sondern er hatte alle Menschen im Blick. Und auf dem ersten Blick ergibt es überhaupt keinen Sinn. Und auch die Jünger von Jesus, sogar die waren 3 Jahre mit ihm unterwegs, die haben es auch nicht verstanden. Die haben gedacht so, jetzt ist alles vorbei. Und ich fand es so interessant, ich habe nochmal den Text aus Lukas gelesen, wir werden den jetzt nicht ganz lesen, weil ich will gleich noch in einen anderen Text mit euch einsteigen, aber meine Frage ist, wie kommst du heute Morgen zu diesem Kreuz? In Lukas lesen wir, oder in Lukas und auch in Johannes, in den verschiedenen Evangelien, die Geschichte, wie Jesus gekreuzigt wurde und von verschiedenen Leuten, die dort waren. Wir lesen von den Gegnern Jesu, von den hohen religiösen Männern, die Jesus verspottet haben. Die dachten, sie haben verstanden, wie es funktioniert und wie der Messias zu kommen hat. Und das war auf jeden Fall nicht Gottes Weg. Wir lesen von Soldaten, die haben erstmal ihren Job da gemacht, aber haben sich auch über Jesus lustig gemacht. Wir lesen von Umstehenden, Schaulustigen. Für die war das vielleicht auch einfach wie heutzutage so ein Kinofilm. Da ist ein Happening, man geht dahin. Wir lesen von Jüngern, die da sind, von Jesu Mutter auch, die auch dort war, die irgendwie fassungslos dastanden und es nicht ganz begreifen konnten, was da passiert. Bestimmt auch traurig waren. Andere Männer, die mit ihm gekreuzigt wurden, der eine, der sich auch über ihn lustig macht und der andere, der noch am Kreuz seine Sünden bekennt und Jesus ihm sagt, hey, heute wirst du mit mir im Himmelreich sein. Und wir lesen von dem Hauptmann, der am Ende, als Jesus stirbt, bekennt, dieser Mann war wirklich schuldlos. Zu welcher Gruppe gehörst du heute Morgen vielleicht? Stehst du dort am Kreuz oder bist du vielleicht schon längst weitergezogen? Das ist die zweite Frage. Stehst du dort am Kreuz oder bist du schon längst weitergezogen? Und für mich war das ganz lange der Punkt, dass das Kreuz was war, da war ich schon längst weitergezogen. Und ich will euch erklären, was ich damit meine. Für mich gehörten so gerade so Predigten übers Kreuz, gehörten für mich dazu, jetzt kommt ein Aufruf, eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu treffen. Und wenn ich gehört habe, es geht in der Predigt ums Kreuz, dann war ich schon innerlich so, kann ich abschalten, kenne ich ja schon, habe ich ja schon erledigt. Und es hat für mich echt lange gebraucht, bis ich das tiefer begriffen habe, was dann noch dahinter steht. Frage an euch mal, wer hat das selbst schon mal gedacht, wenn eine Predigt vom Kreuz kam, kenne ich schon? Oder auch bei anderen Themen, kenne ich schon und man kann auch mal kurz ein bisschen abschalten. Gibt es jemanden, der das schon mal gedacht hat? Ja, immerhin ein paar. Puh, ich bin nicht ganz alleine hier. Und da will ich, vielleicht sitzt du auch heute hier und denkst, okay, uns geht ja jetzt ums Kreuz, da will ich dich einladen, deine Erwartungen zur Seite zu legen und Gott reden zu lassen. Ich glaube, Gottes Wort redet immer wieder neu zu uns und Gott macht uns immer wieder neue Sachen wichtig, auch gerade in den Geschichten, die wir vielleicht schon so oft und so viel kennen. Ich habe jetzt die Tage, ich lese gerade in meiner stillen Zeit Hesekiel. Das ist teilweise ist es spannend und ich war sehr begeistert. Die letzten Tage habe ich viel dann gelesen, wird beschrieben, Hesekiel in seiner Vision, wie der Tempel aufgebaut ist und so. Und ich war erstmal so, wow, was nehme ich jetzt davon mit? Und habe dann aber den Mut gehabt, Gott mal die Frage zu stellen, wieso lese ich jetzt davon, das soll jetzt so sein, das soll so sein und dann sind so die Mauern und das wird so aufgebaut, wie auch immer. Und dann ist mir eine Sache für mich persönlich wichtig geworden oder so ins Auge gefallen, diese Struktur, und ich habe gemerkt, hey, vielleicht will Gott gerade bei mir im Leben mal was aufräumen und eine neue Struktur schaffen, und dafür sind solche Prozesse und auch sich Zeit zu lassen, erstmal so das wahrzunehmen, irgendwie wichtig. Und es war so eine, da rechnet man nicht damit, dass jetzt Gott redet durch einen Text von Hesekiel, der über so Mauern bauen und sonst wie eigentlich spricht, aber da merke ich immer wieder, es ist so wichtig, meine Erwartungen zur Seite zu lassen und Gott reden zu lassen. Und ich will euch heute mit reinnehmen in noch eine Situation vom Kreuz, die aber nicht direkt an Golgatha stattgefunden hat, sondern einige Zeit später in der Gemeinde von Korinth. Und wir wollen gemeinsam, will ich mit euch in den Bibeltext einsteigen, in 1. Korinther 1, Vers 22 und dann weiter. Ich lese das mal vor. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Weise zu Schande mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Dieser Text wurde mir gegeben in meiner Zeit in der Bibelschule. Ich habe Bibelschule gemacht und wir mussten am Ende eine Abschlusspredigt halten. Und mein Dozent hat mir diesen Text gegeben und das Publikum für meine Abschlusspredigt war meine Bibelschulklasse. Und ich habe den Text gelesen und war so, wow, was soll ich meiner Bibelschulklasse vom Kreuz predigen? Das kennen die ja alles schon. Und war so richtig frustriert und dachte so, wow, ich kann da jetzt irgendwie was zu erzählen, aber ich war so, Gott, lass mich verstehen, warum ist dieser Text wichtig? Und neben einem, ich war so in meinem Denken vom Kreuz drin, das Kreuz gehört zum Moment der Bekehrung und danach ziehe ich dann los. Im Gegensatz dazu scheint Paulus das Kreuz für sehr wichtig zu halten. In all seinen Briefen redet er ständig von Christus, dem Gekreuzigten, ständig vom Kreuz und schreibt seine Briefe ja aber an die Gemeinde, die Leute, die sich schon entschieden haben. Also muss da was dran sein, dass das Kreuz nicht die Sache ist von ich entscheide mich für Jesus und dieser einmalige Rettungsmoment, sondern für mein tägliches Leben scheinbar wichtig sein. Und im Korintherbrief finden wir, wenn wir uns den Kontext angucken, so die Gemeinde in Korinth, der Korintherbrief steigt damit ein, dass Paulus genau diesen Brief schreibt und sie darauf hinweist, auch auf Streitigkeiten in der Gemeinde. Die Situation war folgende, es kamen unterschiedliche, ganz unterschiedliche Leute in Korinth zusammen, es waren Juden da, es waren Griechen da, die natürlich auch aus unterschiedlichen Lebensweisen kamen. Es gab aber auch, es gab neben Paulus auch noch andere Leute, die gepredigt haben. Und gerade im ersten Kapitel stellt er so dar, es gab wohl die Clique, die sich um Paulus geschart hat und gesagt hat, wir gehören zu Paulus und sind Paulus-Anhänger, wir sind seine Fans. Und es gab die Leute, die gesagt haben, hey, wir gehören zu Apollos, das ist der, der kann viel besser predigen. Und genau in dieser Situation schreibt Paulus eigentlich diesen Bibeltext. Und als ich mir das so im ganzen Kontext angeguckt habe, habe ich gemerkt so, wow, okay, da scheint mehr drin zu stecken. Und wir wollen uns das jetzt so Stück für Stück angucken. Und der erste Vers heißt, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Und mir ist bewusst geworden, was Paulus da eigentlich macht, ist, den Christen in Korinth zu zeigen, hey, es gibt die Juden, die ihre Messias-Erwartungen haben oder hatten. Sie erwarten Gott als mit Wundern und Zeichen, das ist ihre Erwartungen, die sie haben. Und auf der anderen Seite stehen die Griechen, die ihre Weisheitsphilosophien hatten, für die war das quasi ihr Gott, die ganzen Weisheitssachen. Und macht deutlich, die Juden auf der einen Seite und die Griechen auf der anderen Seite können erstmal Gott nicht in Christus erkennen, solange sie an ihren Vorstellungen festhalten. So da hängen sie fest mit dem, da wo sie erwarten, der Messias kommt als großer König, schreibt er hier, das ist den Juden ein Ärgernis, das macht sie wütend, das ergibt überhaupt keinen Sinn, das kann nicht sein. Und die Griechen denken, ein Gott, der Mensch wird und als Mensch dann auch noch stirbt, das ist ja einfach dumm. Und dann geht es weiter, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und er macht deutlich, an dem Punkt, wo die Griechen auf der einen Seite und die Juden auf der anderen Seite ihre eigenen Erwartungen und Vorstellungen beiseite gelegt haben, an dem Punkt können sie Christus erkennen als Gott und können darin Gottes Kraft und Gottes Weisheit erkennen, können beides darin finden. Und was noch passiert, da waren sie in zwei getrennten Ebenen. Das Dritte, was passiert ist, sie können auch zu einer Gemeinschaft werden. Und ich finde es so entscheidend, immer wieder zu gucken, hey, was sind Vorstellungen, die ich habe, die, wo ich denke, das muss jetzt so sein. Und manchmal sind es ganz offensichtliche Sachen, die passieren. Ein Beispiel, das ist nur ein ganz banales Beispiel. Es regnet draußen und ich gucke trotzdem in meine Wetter-App, wie das Wetter wohl wird und sage so, nee, es kann jetzt nicht regnen. Die Wetter-App sagt, die Sonne scheint. Also gehe ich jetzt auch ohne Regenschirm los, weil es wird schon bald die Sonne scheinen. Da stimmt was nicht. Manchmal ist es so offensichtlich, aber ich hänge an meinen Vorstellungen fest, wie jetzt was zu sein hat, dass ich die banalsten Sachen da vorbeilaufe und wie elementarer ist das bei so lebensentscheidenden Dingen wie, hey, was glaube ich eigentlich? Und mich dazu hinterfragen, wo bin ich geprägt von meinen Umständen, in denen ich auch gerade drin stecke, von meiner Story, aus der ich herkomme, meine Geschichte, bei den Juden ihre ganze Geschichte mit Gott, die sie mitgebracht haben, bei den Griechen ihre verschiedenen Götter und Weisheitstheorien, das dürfen wir bei Gott zur Seite legen. Und was Paulus eigentlich hier macht, ist, er gibt den Christen in Korinth zum richtigen Arschtritt und sagt ihnen, so wie ihr euch verhaltet in euren Streitereien, yay, Apollos ist der King und yay, Paulus ist der King und anfangen sich darüber zu streiten, wer jetzt da besser predigt, macht ihr genau das an dem Punkt, wo ihr wart eigentlich, bevor ihr zusammengekommen seid, ihr habt wieder eure eigenen Vorstellungen, an denen ihr festhaltet und das hält euch eigentlich davon ab, Gott in seiner Kraft und Weisheit zu erkennen, aber es hält euch auch davon ab, Gemeinschaft miteinander zu leben. Und dann geht es noch weiter in Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als der Menschen, als die Menschen. Und dann lese ich auch direkt noch Vers 26 bis 29, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Weise zur Schande mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zur Schande mache, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist erstmal irgendwie viel Text jetzt zum Auseinandernehmen, aber ich versuche euch das hoffentlich gut zu erklären, was ich darin entdecken durfte. In diesem Text stellt Paulus so gegenüber, so dass das Mächtige und das Edle gegenüber dem Törichten und dem Schwachen. Und was, wie ich oft diesen Text vorher gehört oder auch selber gelesen habe, ist ein, ja, Gott, bei Gott, in Gottes Reich sind auch die Schwachen, sind auch die Armen, es sind nicht unbedingt die, die jetzt reich sind und viel Geld, viel Kohle machen. Und ja, das stimmt auch, aber ich glaube, das ist nicht das, was Paulus hier sagen wollte, weil in dem ganzen Kontext gesehen geht es irgendwie um dieses ganze Thema Kreuz und Gemeinschaft in der Gemeinde. Und dann bin ich tiefer gegraben und habe überlegt, was hat das Kreuz, wo ich herkomme, auch als diese erste Instanz von, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus. Was war das für ein Moment? Und das ist erstmal der Moment, wo ich vorm Kreuz mich hinknie und sage, Jesus, ich bin nichts, ich kann nichts mitbringen, ich kann nichts tun zu meiner eigenen Rettung. Und du bist alles. Du bist der, der mich rettet, du bist der, der alle Macht hat, alle Kraft hat, der alle Ressourcen hat. Ohne dich bin ich nichts. Und das ist eigentlich genau das, worum es in diesem Text geht. So, egal wie weise wir sind, egal wie weise du bist, egal wie reich oder arm du bist, egal wie mächtig oder schwach du dich vielleicht auch fühlst, in diesem Moment am Kreuz können wir alle nichts mitbringen. Und da ist mir so bewusst geworden, wie wichtig das ist für unsere Haltung jeden Tag. Eine Sache, die ich sehr interessant fand, ich habe im griechischen Text ein bisschen nachgeforscht und diese Formulierung, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, ist im Griechischen eine Form, die gibt es im Deutschen so nicht, die beschreibt eine andauernde Handlung. Also nicht, Jesus ist damals gekreuzigt worden, fertig, sondern eine andauernde Handlung. Ich finde, das ist ein bisschen schwer zu begreifen in meinem Kopf, aber das macht mir so bewusst, dieses Kreuz ist jeden Tag für mich wichtig. Und Paulus schreibt hier den Christen in Korinth, das ist die Haltung, die ihr haben müsst in euer Miteinander, auch in der Gemeinde, da zu bleiben. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Bleiben, weil es geht darum, an diesem Kreuz zu bleiben. Weil er macht ihn deutlich, da wo ihr in dieser Situation kniet vorm Kreuz und wisst, ihr könnt nichts mitbringen, da ist es völlig egal, ob ihr jetzt findet, dass Paulus oder Apollos besser predigt. Da könnt ihr auch genauso den Paulus ernst nehmen in seiner Predigt oder den Apollos ernst nehmen in seiner Predigt, weil es darum nicht geht, weil es nicht darum geht, wer hat jetzt Recht. Und ich glaube, das ist für unsere Gemeinden heutzutage auch so wichtig. Wie oft habe ich erlebt, dass sich Gemeinden streiten über an sich erstmal ganz banale Sachen, welche Lieder werden gesungen, was für Instrumente dürfen spielen, genau, wir haben Recht, heißt es der, die oder das Nutella? Und Paulus macht ihn deutlich, wenn ihr so an euren Vorstellungen hängt, Lobpreis funktioniert nur auf diese Art und Weise und nicht anders. Und wenn Leute das anders sehen, dann können sie auf jeden Fall nicht auf dem richtigen Weg sein. Wenn ihr an solchen Vorstellungen festhaltet, passiert genau das. Ihr verliert das Kreuz aus dem Blick und ihr könnt keine Gemeinschaft miteinander haben. Und ich glaube, das ist für uns als Gemeinden super wichtig, an diesem Kreuz zu bleiben. Und weil genau, also als Gemeinde, aber auch einfach für mich persönlich. Weil da, wo ich an diesem Kreuz sitze, da kann ich auch den, der rechts neben mir sitzt und der vielleicht erst letzte Woche zum Glauben gekommen ist, in seinem Glauben ernst nehmen und ihm zuhören und hören, was er vielleicht mit Gott ganz andere Erfahrungen gemacht hat als ich, aber kann ihn immer im Glauben ernst nehmen und denke nicht, ach ja, der hat eh noch keine Ahnung, sondern darf einfach offen sein und auch darin Gottes Wirken erleben. Oder ich kann mit den Leuten Lobpreis machen, die vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise Lobpreis machen wie ich, weil darum geht es nicht, weil es geht darum, Christus zu erkennen und nah an seinem Herzen zu sein. Und ich glaube, dann können wir auch in der Gemeinschaft unter uns Christen wachsen. Und so, ich komme zu dieser Frage zurück, wie stehst du an diesem Kreuz? Stehst du an diesem Kreuz oder bist du vielleicht, wie ich damals, schon weitergezogen? Und mir ist ein Bild wichtig geworden und ich finde es nicht per se schlecht, aber ich habe gemerkt, das Bild hat meinen Glauben an dem Punkt sehr geprägt oder diesen Gedanken von, da ist das Kreuz und dann bin ich weitergezogen, sehr unterstützt. Und viele von euch kennen das Bild vielleicht auch. Vorhin kam es bei uns in der Gruppe auch schon auf, dieses Bild von, der Mensch ist auf der einen Seite, Gott ist auf der anderen Seite, in der Mitte ist dieser Graben, die Sünde, die uns trennt von Gott, und dann kommt Christus, der diese Brücke schlägt. Und ich habe ganz lange eben gedacht, ich gehe über dieses Kreuz die Brücke und dann bin ich in der Gemeinschaft mit Gott, aber dann habe ich das Kreuz hinter mir gelassen. Ich will das Bild ein bisschen verfeinern, weil Jesus sagt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, ich bin der Weg, er sagt nicht, ich bin die Brücke. Und ich glaube, dieses Kreuz, was in der Mitte liegt, das ist unser Leben. Und das, wo wir mal ankommen werden, ist die Hoffnung auf die Ewigkeit mit Gott. Aber solange wir in dieser Zwischenzeit sind, sind wir auf dieser Brücke. Jeden Tag bist du dir dessen bewusst. Genau, wie bist du an diesem Kreuz? Was hält dich vielleicht auch davon ab, an dieses Kreuz zu kommen? Hast du vielleicht irgendwo einen Punkt, wo du merkst, hey, da ist Streit, da hänge ich genau an solchen Sachen fest. Vielleicht auch deine Vorstellungen über, wie Gemeinde zu sein hat, wie Gemeindeform zu sein hat. Oder weißt vielleicht auch alles besser? Oder auf der anderen Seite, vielleicht denkst du auch, hey, ich bin es nicht wert, dahin zu kommen, weil ich viel zu oft immer noch versage. Aber dann will ich dir auch zusprechen, am Kreuz können wir alle nichts mitbringen. Da sind wir alle die gleichen Versager. Und Jesus ist der uns die Kronen aufsetzt. Allen gleichermaßen. Und das bringt uns zusammen. Und ich glaube, es ist so wichtig, das immer wieder bewusst zu machen. Hey, ich knie mich vor dieses Kreuz. Und da bleibe ich jeden Tag in meinem Alltag, auch immer wieder dahin zurückzukommen. Und ich glaube, das erfordert Mut, aber ich glaube auch, dass der einzige Weg zu Gott und der einzige Weg zur Gemeinschaft auch miteinander. Und ich will euch einladen, wenn wir gleich, werden wir noch ein Lied gemeinsam singen, auch einfach diese Zeit in dem Lied zu nutzen, Gott zu fragen, wo stehe ich da gerade? Wo darf ich vielleicht auch meine eigenen Vorstellungen beiseite legen und ganz neu zu diesem Kreuz kommen und darin Gottes Frieden erleben, weil ich glaube, da liegt ganz viel Frieden drin von Gott. Darum wird es auch in dem Lied gehen, was wir jetzt gemeinsam singen werden. Amen. Ja, Vater, und ich danke dir, dass wir bei dir sein dürfen und an deinem Kreuz bleiben dürfen und dass du, ja, dass du alles bist und wir nichts mitbringen müssen und nichts mitbringen können, sondern einfach da sein dürfen und dass du der bist, der von sich sagt, er ist die Wahrheit und das Leben und dass du uns Leben schenkst und dass du uns lebendig machst. Und das bete ich für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass wir das erleben, dass da, wo wir einfach da sind an deinem Kreuz, dass wir lebendig werden und begeistert werden von dir, mit deiner Freude und deinem Frieden erfüllt werden und dass du Gemeinschaft schenkst, die nur du schenken kannst. Amen.